ARD.
Erzähl doch mal, was du für dich so für einen Mama-Plan hattest, als du Mutter geworden bist.
Ja, ich wollte einfach die beste Mutter sein. Ach, ganz so, klar. Ich wollte die Mutter sein mit der 5-Sterne-Bewertung.
Ja, alles klar.
Die super tolle Mutter. Ich wollte, dass meine Kinder einfach immer, immer und immer glücklich sind.
Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
Juhu, neue Staffel Eltern ohne Filter. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek oder wo ihr uns gerade hört. Los geht's mit mir, mit Katrin. Und ihr seid auch wieder am Start, wie schön. Für die Neuen unter euch, ich bin 42 und ich lebe in München mit meinem Partner und unseren 2 Töchtern. Die sind 8,5 und 2,5. Und ich bin mal wieder für euch gereist. Noch im März war das, vor Ostern. Ins Karlsruher Umland. Zu, Trommelwirbel, Marlene Helene. So nennt sie sich im Internet, so steht's auf ihren Büchern. Und so kennt ihr sie vielleicht auch schon von ihren Tweets. Es ist Donnerstagmittag, 13 Uhr. Marlene ist gerade von ihrem Teilzeitjob als Rechtspflegerin heimgekommen und wir setzen uns mit Kaffee und Keksen an den Familientisch.
So, jetzt will ich erstmal wissen, Marlene Helene, hallo.
Hallo.
Woher kommt denn die Helene?
Die Helene, die kommt von meiner Großmutter. Also ich hatte eine ganz tolle, liebe Oma und das war die Oma Helly. Und die hieß Helene mit einem L. Und als ich irgendwann anfing, im Internet so ein bisschen sichtbar zu werden und mir dann Account mal auf Twitter einzurichten. Ich glaube, das war 2015, wollte ich nicht mit Klarnamen da auftreten, weil ich habe so gelernt, man sagt nicht, wie man heißt im Internet, so nach dem Motto. Und dann dachte ich, da mache ich Marlene Helene und mit einem L gab es schon, da habe ich noch ein zweites L reingehauen und so ist das die Marlene Helene.
Wobei der bei Twitter noch Lilly Marlene heißt.
Mhm. Früher in der Schule haben mich tatsächlich manchmal Leute Lilly Marlene genannt. Mittlerweile ist es auch klar, wie ich mit Nachnamen in echt heiße und so, aber ich habe das beibehalten und eigentlich trete ich öffentlich nur auf oder
auf deinen Büchern steht es auch.
Auf meinen Büchern, ne? Und genau. Wenn ich was schreibe und so, dann ist mir das auch immer noch wichtig, das ist Marlene Helene, weil ich glaube, die meisten Leute kennen mich unter dem Namen und ja. Da möchte ich auch nichts mehr dran ändern und ich finde das schön so.
Also in der Elternbubble kennt man dich, aber für die, die dich jetzt noch nicht kennen oder die, die ich gerade nicht genau zuordnen können, sag doch mal kurz, wer du bist und mit wem du so zusammenlebst.
Also genau, ich bin Marlene, vielleicht auch Helene, wer weiß das schon. Ich lebe mit meinen beiden Kindern und mit meinem Mann in Karlsruhe. Und ich schreibe Bücher oder für Zeitungen oder Texte oder wie auch immer und beschäftige mich mit dem Familienwahnsinn eigentlich, mit den ganz normalen Problemen, die Mütter und Väter haben, mit den lustigen Dingen, mit den traurigen Dingen. Ich empöre mich oder freue mich auch.
Wie alt bist du? Wie alt sind deine Kinder?
Ich bin 44. Meine Kinder sind jetzt gerade beide, hatten sie gerade Geburtstag, 10 und 12 mittlerweile, ja.
Gestern Kindergeburtstag, oder?
Der Kindergeburtstag, der kommt jetzt am Samstag noch.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe keinen Luftballon, aber vielleicht hat man mit 12 auch keinen
Doch,
mehr.
Doch, guck mal.
Da, die sind so dezent.
Die sind dezent, ja. Es war aber, ich muss
weiß,
auch ganz ehrlich
milchig
sagen,
mit Konfetti gefüllt.
Ja, mein Mann hat heute Morgen irgendwie echt noch heimlich aufgeräumt, als ich schon das Haus verlassen hatte. Der dachte sich, wenn Leute kommen, dann muss ordentlich sein.
Aha.
Nee, der Kindergeburtstag, der richtige, der kommt noch am Samstag. Und gestern haben wir nur mit der Familie ein bisschen gefeiert. Wir waren aber auswärts essen. Das hat das alles sehr viel einfacher gemacht.
12. Wie feiert man da?
Wir gehen in einen Sprungpark, also so eine Trampolinhalle. Da haben wir so einen Slot von 2 Stunden gemietet. Und danach kommen wir nochmal hierher und machen einen Filmabend. Das ist sehr stark gewünscht im Moment, dass man so mindestens auch bis um 9 noch zusammensitzt, Filme guckt und Chips dabei isst.
Okay.
Das ist schon so ein bisschen vielleicht einen halben Partycharakter hat.
Also dann hat sie ja jetzt noch ein Jahr, bis sie Teenager ist.
Mhm.
Würdest du sagen, dass du schon merkst, dass da etwas losgeht, das man Pubertät nennen könnte?
Also sie ist, und da bin ich irgendwie auch so für sie ganz dankbar, sie ist noch schon noch sehr Kind. Das finde ich toll. Ich möchte, dass sie das so lange ist, wie das so möglich ist. Aber kürzlich habe ich sie darauf angesprochen, weil sie doch sehr schnell im Moment aus der Haut fährt, wegen jeder Kleinigkeit. Dann habe ich gemeint, merkst du denn, dass deine Stimmung manchmal ein bisschen schwankt? Und dann hat sie gesagt, ja Mama, ich muss manchmal einfach weinen oder schreien und ich weiß gar nicht warum. Und das fand ich so berührend auch, dass sie das so gesagt hat. Und dann habe ich auch gemeint, ja, das passiert jetzt gerade in deinem Körper und deine Hormone. Und, aber wir wissen einfach, dass das so ist. Und dann sind wir dir da auch nicht böse. Und dann kannst du ja auch danach sagen, jetzt war es wieder soweit. Mhm. Und dann verstehen wir das und wissen, warum das so ist.
Mhm. Ich muss gerade an, ich glaube, deinen ersten Buchtitel denken. Mhm. Das ist, sie geben so viel zurück. Ja. Ne? Das, wie alt waren sie, als du das geschrieben hast?
6 und 4, würde ich sagen.
Und, sowas, ja. Und haben sie viel zurückgegeben in dem Alter?
Vielleicht gar noch nicht.
Es ist der total, war ja schon ironisch gemeint,
der Titel. Klar. Es ist total schwierig auch. Also wenn man das jetzt mal so annimmt, natürlich geben die jeden Tag irgendwie was zurück. Aber langsam ist wirklich so der Payback-Zeitraum angekommen irgendwie, wo ich wirklich das Gefühl habe, also gerade jetzt mit meiner Tochter, ich kann so Gespräche führen eben über Gefühle. Unglaublich.
Ja. Also wenn du sagst, sie geben ja so viel zurück und mit dieser Phrase spielst, die bei uns zu Hause ehrlich gesagt auch. Also mein Partner und ich, wir schauen uns auch regelmäßig, sie geben so viel. Meine Tochter zitiert das manchmal, ja, wenn meine Kleine wieder irgendeinen Quatsch macht, sagt das dann meine Große. Ja. Lass uns doch mal zurückwandern in, oh, guck mal, es klingelt.
Wir gehen da jetzt gar nicht hin. Möglicherweise ist das der Postbote.
Ja, okay, gut.
Hi. Spoiler, es war nicht der Postbote. Hat denn da nun geklingelt? Marlenes Kinder können es ja nicht sein, ne? Die sind ja nach der Schule gleich zur Oma. Deswegen will sie auch nicht an die Tür. Wir sprechen also weiter über diesen wunderbaren Satz, sie geben ja so viel zurück.
Gehen wir doch mal zurück in die Zeit, in der dieser Satz vielleicht auch ab und zu mal oder vielleicht auch öfter mal in deinen Kopf gekommen ist. Weil ich meine, 22 Monate sind die beiden auseinander. Mhm. Du hast meine Hochachtung dafür. Ich habe sehr, 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 sehr bewusst... Möchtest du kurz gucken?
Ja, ich kann es kurz gucken, wer das denn da so dringend hat.
Und? Habt ihr es euch gedacht? Jep, es ist Marlenes 10-jähriger Sohn.
Na? Er hat vergessen, dass er zu Oma soll.
Marlene greift noch schnell zum Handy und schickt ihrer Schwiegermutter eine Sprachnachricht.
Er hat vergessen, ich bin jetzt mitten in der Aufnahme. Ich melde mich später, aber er ist hier. Es geht ihm gut. Ja, so ist das mit Kindern. Warum das? Ich habe es ihm heute Morgen noch mehrfach gesagt, er möchte bitte und Oma.
Ja. Ah ja, kommt doch vor.
Ja, wo waren wir denn jetzt?
Also in eine Zeit zurückgehen, wo du vielleicht diesen Satz öfter mal im Kopf hattest, oh, sie geben mir so viel zurück. Und also sprich, einfach angestrengt warst, weil 22 Monate Abstand, allergrößte Hochachtung. Ich habe ganz, ganz bewusst zwischen meine Töchter 6 Jahre gelegt, damit da ein bisschen Ruhe zwischendrin einkehren kann. Erinner dich doch mal an die Phase, wo sie 2 und 4 waren. Was für Bilder kommen?
Also es ist brutal gewesen, anstrengend. Es ist wirklich brutal anstrengend gewesen. Und gerade gestern waren wir im Restaurant und ich habe eine Frau gesehen, die hatte ein Baby dabei und ungefähr so ein 2- oder 3-jähriges Kind. Und die Frau konnte die ganze Zeit nicht essen, sie konnte die ganze Zeit nicht sitzen, sie musste die ganze Zeit aufpassen, dass das Baby sich nicht die Gabel ins Auge piekst. Und ich habe nur hingeguckt die ganze Zeit und gedacht, das ist meine Vergangenheit. Mhm. Es ist genau mein Leben gewesen. Mhm. Dieses ständige auf Hab Acht sein, nie zur Ruhe kommen können, immer aufpassen müssen, dass sie sich nicht gegenseitig oder einzeln umbringen.
Mhm. Und zwar wirklich, ne? Also es geht ja auch wirklich um Verletzungen. Es ist ja nicht nur so dahingesagt.
Und diese völlige Fremdbestimmung, das fand ich, glaube ich, mit am anstrengendsten, dass ich keinen eigenen Plan für mich jemals machen konnte, weil ich mich komplett nur danach richten musste, was mit den Kindern ist. Und meine Kinder waren auch nie solche, die sich gerne alleine beschäftigt hätten. Die wollten die ganze Zeit ununterbrochen von mir bespaßt werden. Wir wollen jetzt was mit dir machen, Mama, uns ist langweilig. Tu was, trag uns oder wie auch immer. Und dann eben auch dieses Einschlafbegleiten jeden Abend, 2 Kinder. Und also ich fand das schon... Das war super herausfordernd. Das war eine krasse Zeit und manchmal denken mein Mann und ich zurück und es ist so ein bisschen verschwommen, weil wir glauben, unsere Psyche hat das so halb ausradiert, weil es so schrecklich war.
Oh Gott, ich fühle es, ja.
Ja, aber das ist eben echt so dieses sonntags morgens um 9 als erstes im Zoo stehen, weil man schon seit 4 Stunden wach ist und sowas. Das ist echt hart gewesen und natürlich war es auch schön und natürlich war es auch niedlich, diese 2 kleinen Kinder zu haben. Und manchmal gucke ich jetzt Fotos an auf meinem Handy und dann guck mal, wie süß sie waren und so. Aber es war einfach brutal.
In dieser Phase, du hast ja angefangen zu twittern, ne? Du hast, und war das für dich so eine Art Ventil?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch, gerade als dann mein Sohn eben auf die Welt gekommen ist, ich war irgendwie auch so ein bisschen einsam. Ich war so gebunden eben an die Kinder und ans Haus und ans Dasitzen. Und mein Sohn war so ein dauerstillendes Baby. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Kontakt zu anderen Lebewesen gesucht, außerhalb meiner Kinder. Ja? Weil den ganzen Tag nur mit einem Baby und einem Kleinkind zu verbringen, ist halt irgendwie auch, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist halt auch gleichermaßen irgendwie brutal langweilig.
Es ist nicht erfüllend, ja.
Ja. Ja. So spricht ja keiner auf Augenhöhe mit dir oder sowas. Und so bin ich so ein bisschen dazu gekommen, dass ich angefangen habe, dann auch zu twittern und so ein bisschen den Kontakt zu suchen mit anderen Menschen oder Eltern, die auch wirklich mal darüber sprechen und wirklich auch mal aussprechen und sagen, ey, wie brutal und wie hart ist das jetzt gerade.
Also ging es dir schon auch um diese Ehrlichkeit dahinter?
Es ging mir auch um diese Ehrlichkeit. Und vielleicht habe ich mich das auch mehr getraut, anfangs das in so einem anonymen Rahmen zuzugeben. Wie sehr ich auf dem Zahnfleisch gehe. Also sagt man das vielleicht eher mal einem Fremden, als dass man es der Nachbarin sagt, weil man ja doch, und ich war wirklich so auch eine, ich wollte ja so eine sehr gute Mutter sein. Ich fand ja meine Kinder, ich habe die ja so geliebt und ich habe mir das ja so gewünscht und ich bin so aufgewachsen, dass Mütter das einfach auch so wuppen, ja. Und ich dachte immer, nein, ich muss dann auch lächeln und alles einfach und schön finden, weil ich habe es ja so gewollt. Und ich habe mich dann auch lange nicht getraut, so richtig zu sagen, dass ich das eben auch richtig scheiße finde. Und das ist für mich auch ein Ansporn, jetzt zu sagen, umso mehr. Und gerade frischen, jungen Eltern zu sagen, ey, ihr dürft das total scheiße finden.
Uhr, das Kleinkind ist im Auto eingeschlafen. Nur Eltern erkennen die Tragik hinter dieser Aussage. Das ist einer ihrer ersten Tweets im April vor 9 Jahren. Über 200 Mal retweetet, über 1000 Likes. Marlene Helene trifft einen Nerv und macht ihren Nerven Luft.
Ja, also genau, das ist mir einfach ein Anliegen, klarzustellen, dass man seine Kinder einerseits unglaublich liebt, dass man sich das ganz arg herbeigewünscht hat, aber dass man trotzdem dazu stehen darf und sagen darf, dass man manchmal auch einfach nur noch darauf hofft, dass endlich Abend ist und dass die Kinder schlafen.
Aber so hast du das ja gar nicht geschrieben, oder? Du hast es ja viel lustiger geschrieben.
Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieser Coping-Mechanismus. diese Entscheidung, weine ich jetzt oder lache ich? Und vielleicht bin ich der Mensch, der sich dann fürs Lachen entscheidet, um damit klarzukommen.
Jetzt hast du gesagt, du hast vielleicht am Anfang die Anonymität auch ein bisschen deshalb hergenommen, weil du ja, vielleicht ein bisschen Angst hattest vor Verurteilung oder so.
Ja.
Also für deine Ehrlichkeit oder für dieses auf dem Zahnfleisch einfach mal zeigen. Ja. Wie war das denn? Hast du Verurteilung erfahren?
Ja und nein. Also ich habe ganz viel Zuspruch bekommen und auch heute noch. Und das ist eigentlich der Tenor, dass die meisten Eltern zu mir sagen, ich bin so froh, dass du das sagst und uns geht's genauso und danke für deine Ehrlichkeit. Aber und auch gerade gestern erst wieder kam eine Mitteilung, als ich einen Text geschrieben habe darüber, dass Urlaub mit Kindern ja auch wenig mit Erholung oft zu tun hat, kam gestern dann gleich wieder, also bei mir geht das.
Ach so.
So. Wo ich denke, ja, gut. Also es gibt diese Eltern und es gibt diese Menschen und immer wenn ich einen Text schreibe, wo ich irgendwie vielleicht nicht alles rosarot zeichne, kommen diese Kommentare, du hast es doch gewollt und so jemand wie du sollte vielleicht gar keine Kinder bekommen und solche Dinge. Aber im Großen ist es die Minderheit.
Ja.
Und ich lasse mich da auch ehrlich gesagt relativ wenig mittlerweile von irritieren, weil ich natürlich auch jetzt nach 12 Jahren Mutterschaft auch in meinem eigenen Mutterbild sehr viel gefestigter bin. Und diese Mutterschaft, die spielt sich zwischen meinen Kindern und mir ab. Und das kann egal sein, was jetzt irgendeine dritte Person aus einer völlig fremden Stadt über mich denkt.
Du hast dich ja von vornherein sehr reingegeben, oder? In dieses Muttersein. Also du bist auf Teilzeit umgestiegen, hast gesagt, ja, du möchtest das gern übernehmen.
Ja.
Ja, erzähl doch mal, was du für dich so für einen Mama-Plan hattest, als du Mutter geworden bist.
Ja, ich wollte einfach die beste Mutter sein.
Ach so.
Ganz klar. Ich wollte die Mutter sein mit der 5-Sterne-Bewertung.
Ja, alles klar.
Die super tolle Mutter. Ich wollte, dass meine Kinder einfach immer, immer und immer glücklich sind. Irgendwann musste ich lernen, dass vermag ich nicht zu geben, ja, weil das hängt ja nicht nur von mir ab. Und jetzt bin ich eben mittlerweile eine Mutter, die, ich möchte meinen Kindern immer ein Heim geben und ich möchte meine Kinder auch auffangen, auch wenn sie unglücklich sind, weil ich kapiert habe, dass alle Gefühlslagen auch zum Menschsein dazugehören und ich kann meine Kinder nicht immer nur glücklich machen und ich kann die nicht in Watte packen und so. Aber am Anfang, als meine Kinder auf die Welt kamen, jetzt hatte ich mit meiner Tochter auch so ein bisschen, ich lag lange in der Klinik, bevor sie kam, dann kam sie 6 Wochen zu früh, dann wurde sie mir gleich weggenommen und auf die Frühchenstation. Das war so ein bisschen natürlich auch kein schöner Start irgendwie ins Mutterwerden, sodass ich dachte, so jetzt wird alles richtig gemacht. Ab jetzt wird es richtig super, kein Schmerz mehr und nichts Doofes darf ihr je passieren. Was natürlich gefährlich ist, weil du dich dann auch irgendwie relativ schnell aufgibst.
Woran hast du das gemerkt?
Ich war einfach komplett erledigt. Ich war super unglücklich irgendwann und ich war auch irgendwie einsam und habe mich selber so verloren und habe auch gedacht, wer sieht mich denn eigentlich noch? Also mich, weil ich mich selber ja schon gar nicht mehr gesehen habe und ich bin so verschwunden hinter der Mutterschaft. Also die Mutterschaft hat mich irgendwie aufgefressen und gerade dadurch, dass ich schreibe oder dass wir jetzt hier sitzen, das sind so Dinge, das mache ich für mich. Das ist das, worin ich mich auch verwirklichen kann. Und das ist so wichtig, weil den Kindern kann es nur gut gehen, wenn es mir gut geht.
Ja. Wie hast du dich da hingearbeitet? Ich finde immer, das ist eine ganz schöne Leistung, das selber zu erkennen und umzusetzen.
Ich glaube schon, dass es mir geholfen hat, dass ich sehr viel mit sehr klugen und reflektierten Frauen und Müttern auch im Internet zu tun habe. Und dass da tolle Menschen sind, eine tolle Community, die einfach mir so viel Input auch geben und über die ich so viel lerne, ob das jetzt eine Susanne Mirau ist oder eine Mareike Kaiser oder ja, oder auch Nora Imlau, die jetzt gerade ja erst dieses Buch geschrieben hat, Bindung ohne Burnout, die ja genau in dieses Horn bläst.
Absolut, ja, muss ja auch gerade an die denken schon, ja.
Und das ist einfach so ein Prozess, wo ich durch dieses, dass ich halt einfach da in so einer tollen Bubble auch drin bin, dass ich da auch für mich so wahnsinnig viel mitnehmen konnte.
Na, wenn das mal nicht der richtige Moment für unseren Lieblingshinweis ist. Auch bei uns, bei Eltern ohne Filter, gibt's jede Menge schlaue Mütter und Väter. Nämlich uns und euch. Und wir wollen uns austauschen. Kommt bei Insta in unsere Eltern ohne Filter Community. Und abonniert uns in eurer Podcast-App, damit wir noch viel mehr Menschen durch diesen Elternwahnsinn begleiten können. Danke. Apropos Elternwahnsinn. Der aktuelle Spiegel-Bestseller von Marlene Helene, der trägt den schönen Titel »Ich liebe, meine Kinder machen mich fertig«. Eigentlich 2 Titel in einem. So wie das mit dem Elternsein halt auch ist. 2 in 1. Schön und schrecklich anstrengend. Und am Anfang von diesem Buch, da arbeitet sie sich an einem Spruch ab. Das ist einer von denen, wie sie tausendfach mit pastellfarbenem Hintergrund und in Schnörkelschrift durch Insta- oder WhatsApp-Gruppen geistern. Keine Sorge, nicht bei uns. Also, hier kommt er. Dein Alltag ist ihre Kindheit.
Das ist so ein Satz und der hat mich eben am Anfang meiner 5-Sterne-Mutterschaft, wo ich diese Pokale einheimsen wollte für die beste Mutter, der hat mich ja halb an den Rand des Abgrunds gebracht, dieser Satz. Weil wenn du mir jetzt sagst, was du jetzt tust, wird ihr ganzes Leben bestimmen, weil das ist ihre Kindheit, das, woran sie sich zurückerinnern. Und jetzt stehst du mit ihnen bei Regen in der Post. Das macht dich ja vollkommen fertig, weil du musst ja, dieser Satz impliziert ja, so kam er immer zumindest bei mir an, dass du deinen Kindern 24/7 Ponyhof bieten musst. Weil die Kindheit ist nicht zu ersetzen und die Kindheit ist das größte Gut und die Kindheit hast du in deiner Hand vor allem auch. Du bist da verantwortlich und mach da jetzt ja keinen Quatsch mit der Kindheit. Und wenn du jetzt aber auf der Post stehst oder schlechte Laune hast, dann prägt das ihre Kindheit. So habe ich den Satz verstanden und der hat mich fertig gemacht. Und das muss man ganz dringend demontieren und sagen, nein, dein Alltag darf dein Alltag sein und Alltag gehört zur Kindheit dazu. Und Kindheit besteht aus schönen Momenten und aus ganz viel Alltag. Und das ist normal.
Und ich muss sogar sagen, dass ich zum Beispiel sowas wie mit der Mama zum Aldi gehen als Kind.
War das schön
sind,
auch, gell, oder?
Das sind schöne Erinnerungen.
Ja, habe ich auch gut in Erinnerung. Ich mochte gerne mit einkaufen gehen.
Ja, einmal dieses Routinierte dabei. Man wusste, was als nächstes passiert. Ja. Dann weiß nicht, bei jedem dritten Einkauf durfte ich mir so eine Kakao-Tetrapack irgendwie
mitnehmen. Manchmal gab es was, ja.
Ja, genau. Ja. Das war irgendwie auch besonders. Und dann habe ich irgendwann, durftest du den Einkaufswagen zurückbringen und hast irgendwie die Mark entweder behalten dürfen oder keine Ahnung, dieses, ey, guck, ich kann schon auch mit beitragen und so.
Das ist auch echt, also Kinder verlangen gar nicht ständig Ponyhof. Mhm. Kinder wollen Routinen, da haben die echt Bock drauf. So läuft halt dann das Leben miteinander. Und wir machen es uns auch in der Post vielleicht lustig.
Oder? Da ist er wieder, dieser Druck, den wir Millennial-Eltern so sehr spüren. Dieses psychologisch geschulte Wissen um den Wert der Kindheit. Ich schließe mich da gar nicht aus. Wenn ich es schaffe, die Fingerfarben auszupacken und mit meinen Töchtern zu malen, macht's Pling in der Gute-Mutter-Bonuspunkte-Sammel-App. Wenn es mal wieder nur zum gemeinsamen Abendbrot herrichten als Eltern-Kind-Zeit reicht, eher nicht. Gut, sich mal wieder dran zu erinnern, dass wir uns da auch echt entspannen dürfen. Schließlich gibt's da ja noch ganz andere Elterngefühle, oder? Die eher nach klingen. Marlene erzählt mir von einer Paradesituation mit ihrer Mutter aus ihrer eigenen Kindheit.
Wir waren, glaube ich, im Urlaub und in Italien und wahrscheinlich war es so, dass ich den ganzen Tag gequengelt habe. So kann ich mir das vorstellen. Ich war jetzt auch als Kind eher anstrengend möglicherweise, fordernd. Ich war kein sehr ruhiges, stilles Kind. Ich war laut und ich wollte Dinge und ich war wütend und ich hatte viel Gefühl so. Mhm. Und das war die ganze Zeit, ich wollte dieses Eis und dieses Eis und dieses Eis. Und irgendwie hat sie immer gesagt, nein. Und aus irgendeinem Grund gab es eigentlich kein Eis. Und am Schluss hat sie dann doch nachgegeben. Und dann schmeckte mir das Eis nicht. Oder es war das Falsche. Auf jeden Fall war dann was mit dem Eis nicht in Ordnung. Sodass meine Mutter dieses Eis genommen hat und mir ins Gesicht gedrückt hat. Und ich kann komplett die Motivation dahinter verstehen. Also komplett. Ich glaube, ich würde so weit nicht gehen. Das finde ich schon fast, also ich habe kein Trauma davon, ich kann darüber lachen, aber ich finde es schon grenzwertig, aber ich kann komplett verstehen, wo das herkommt.
Exakt, so geht es mir auch mit der Szene. Ja. Es ist natürlich keine bravouröse Mama-Leistung, aber es ist, ich finde, also aus dieser Geste, wenn ich sie in einem Film sehen würde, ich würde sie feiern, weil sie dieses Gefühl so sehr... Ja. Dieses, du treibst mich in den Wahnsinn, du bettelst, dass du ein Eis haben möchtest, dann kriegst du dein Eis und leckst dran und sagst, schmeckt mir nicht.
Und das ist aber so typisch Kind. Also das sind so Szenen, die wir jeden Tag in irgendeiner Form mit unseren Kindern erleben.
Ja.
Du kochst ihnen ihr Lieblingsessen und dann ist es aber plötzlich ab der Sekunde nicht mehr ihr Lieblingsessen, sondern es ist bäh. Und du stehst da und du denkst, ey, willst du mich verarschen?
Mhm. Wie gehst du als Mutter damit um? Du sagst, du drückst deinen Kindern nicht ein Eis ins Gesicht, das passiert dir nicht. Aber wie managst du diese Gefühlslagen? Weil das macht ja auch was mit uns als Mutter. Ich will auch immer wahnsinnig verständnisvoll sein. Und ich sag auch, du musst nie irgendwas essen, was du nicht essen magst. Genau. Und so. Ja, überhaupt keine Frage. Aber ich, dieser innere...
Ja, brutal. Und ich werde, also gerade das Thema Wut... Also mich kann ja kaum jemand wütender machen als meine Kinder, weil die mir ja auch so nah sind. Und deswegen, die sitzen ja auch an meinen Emotionen, natürlich.
Und weil du alles tust.
Ja, oder? Und also, du gibst ja und du denkst schon die ganze Zeit, ey, egal was ich euch gebe, jetzt könnt ihr nicht einfach mal zufrieden sein. So. Und ich habe tatsächlich auch schon mit Kartoffeln in der Küche geschmissen. Natürlich habe ich auch mal einen Wutanfall. Ich gehe auch mal weg einfach. Jetzt sind meine Kinder nicht mehr so ganz klein. Ich kann die mal auch in einem Raum alleine lassen. Das ist vielleicht bei einem Zweijährigen schlechter. Und meistens geht es nach 3-4 Minuten dann auch schon besser. Also wirklich dieses Durchatmen, runterkommen. Und dann können wir vielleicht in ein bisschen mehr Ruhe drüber sprechen. Aber meine Kinder dürfen auf jeden Fall merken, dass ich ein Mensch bin. Und wenn ich mich blöd verhalten habe im Wutanfall, dann ist das auch wichtig, dass ich das auch mal zugebe und vielleicht mich sogar auch mal entschuldige und sage, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu arg und es tut mir leid, aber ich war gerade so wütend. Ich glaube, darauf kommt es an. Es ist völlig normal, dass wir als Eltern wütend sind und dass wir mal keinen Bock haben und Lust hätten, Eise ins Gesicht zu drücken. Die Frage ist nur, wie gehen wir danach mit um?
Ja.
Meine große Tochter ist in der 3. Klasse. Nach dem Unterricht geht sie selbstständig in den Hort. Dort bekommt sie Mittagessen und dann ist Hausaufgabenzeit. Danach wird gespielt und zwischen 16 und 17 Uhr holen wir sie und ihre kleine Schwester dann aus derselben Einrichtung ab. Ist nämlich praktischerweise alles unter einem Dach. Auf dem Heimweg dann erzählt mir meine Große viel aus der Schule. Das weiß ich voll zu schätzen. Manchmal schaue ich mit ihr ein Heft an. Ganz selten lerne ich mit ihr auf eine Probe. Aber viel mehr habe ich mit ihrem Schulalltag nicht zu tun. Anders, ganz anders bei Marlene.
Unser Alltag ist tatsächlich stark von Schule geprägt. Ich hatte gehofft...
Vierte und sechste Klasse.
Ich hatte gehofft, dass meine Schulzeit eigentlich abgeschlossen gewesen wäre, schon vor längerer Zeit. Aber offensichtlich muss ich noch mal komplett durch. Meine Kinder machen halt auch nicht in der Schule Hausaufgaben. Also die sind mittags tatsächlich zu Hause. Ich weiß, dass es auch bei anderen Leuten anders ist und das ist bestimmt auch sehr schlau. Wobei über das Thema Hausaufgaben könnte ich lang sprechen. Ich bin kein Freund von Hausaufgaben. Ich finde, dass Schulthemen in der Schule stattfinden sollten und nicht das elterliche Zuhause in ihrem Frieden zerbomben. Also bei uns ist mittags tatsächlich viel Thema Hausaufgaben und wer schreibt wann eine Klassenarbeit und was hast du jetzt schon wieder vergessen und warum ist das verknickt und wen müssen wir jetzt fragen, was du heute aufhast und doch bitte mach jetzt die Hausaufgaben und nein, nicht später. Und diese Diskussionen sind groß.
Also du bist die Mittagsbetreuung. Die Hausaufgabenbetreuung deiner Kinder.
Ich bin Oberstudiendirektorin Marlene Helene offensichtlich.
Das heißt, die kommen heim so zwischen 1 und 2 mittags und kochst du?
Auch das ist ein schreckliches Thema.
Ja, total.
Weil ich es auch wirklich hasse. Ich hasse dieses Einkaufen, Kochen und dieses ganze Zeug. Ja,
die Planerei dabei. Und Kochen Planerei. An sich finde ich noch ganz nett, irgendwie Schnibbeln und so, aber die Planerei, ja.
Ach, das war, bei uns hat Corona einfach wirklich viel zerbombt in so einem anderen Alltag. Also das war eigentlich mal geplant, dass die dann noch irgendwie in den Hort gehen, dass ich die dann um 3 nachmittags hole, dass die dann schon gegessen haben und im besten Fall sogar Hausaufgaben. Und das war alles mal so geplant. Und dann kam Corona und alles hat dicht gemacht und die Kinder haben sich super dran gewöhnt. Wir sind bei Mama und wir sind zu Hause und die macht uns mittags irgendwie eine Suppe oder ein Brot oder was auch immer. Vielleicht habe ich nicht den Absprung geschafft, das wieder aus ihnen rauszukriegen. Und vielleicht muss ich auch sagen, dass ich es natürlich auch ein bisschen schön finde, ihnen das geben zu können. Und das ist sehr 80er Jahre Vorabendserie, dass mittags die Mama die Tür aufmacht und dann steht irgendwie was auf dem Herd. Aber es ist irgendwie auch schön und ich kann es auch irgendwie noch leisten. Also es ist noch okay für mich, ja.
Du möchtest es auch leisten.
Ich möchte es auch noch leisten und also sie genießen das halt irgendwie und das weiß ich. Mhm. Und deswegen ist es auch okay im Moment. Und was ich wirklich gelernt habe in meiner Zeit als Mutter ist, dass alles irgendwie eine Phase ist.
Absolut.
Und irgendwann haben die keinen Bock mehr, mit mir ihren Schulkram zu besprechen, weil ich dann ja merken würde, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen oder sowas. Dann machen die das mal alles still und heimlich. Und dann haben die Bock lieber, mit ihren Freunden mittags noch sich einen Döner zu holen, anstatt bei Mama ein Brot zu essen. Also das ist alles so im Wandel. Und dann ist das jetzt halt gerade die Phase, wo ich jetzt nochmal irgendwie Klassenarbeiten mitschreiben muss, gefühlt.
Und du hast ja auch schon ganz schön lang durchgehalten, ne? Also vierte, sechste Klasse heißt seit 6 Jahren im Prinzip. Ja. Bist du die Hausaufgabenbetreuung und die Mittagsbetreuung?
Genau. Ich finde es scheiße und ich finde das Schulsystem und wir haben hier dieses 8-jährige Gymnasium, was ein Mengendruck ist und was eine Menge Stoff ist in sehr kurzer Zeit. Ich finde das alles nicht optimal, aber ich habe keine Möglichkeit, das zu ändern. Also versuche ich jetzt für uns irgendwie das Beste draus zu machen und ich habe wirklich Bock drauf, dass meine Kinder die bestmöglichen Chancen im Leben haben und deswegen gebe ich da viel und natürlich könnte man sagen, Chancengleichheit ist doch scheiße, wenn du jetzt daheim sitzt und denen alles gibst und die andere Mutter sitzt aber an der Supermarktkasse und kann keine Hausaufgaben mit ihren Kindern machen. Und das ist auch super scheiße, aber deswegen muss ich doch nicht damit aufhören, es zu tun.
Ja, es ist auch eine Frage von Privileg, es ist aber auch eine Frage von Wollen. Also ich beispielsweise will es nicht.
Ja, genau. Und das ist aber auch eben vollkommen okay. Und ich sehe das schon oft. Ich werde schon oft gefragt, sag mal, du machst ja da voll viel und so. Erstens, ich bin mir natürlich dieses Privilegs bewusst, dass ich das geben kann. Und ich rede auch mit meinen Kindern darüber und sage ihnen, dass es ein Privileg ist. Die wissen das auch. Und ich finde es aber auch vollkommen okay, wenn das andere Eltern da gar keinen Bock drauf haben. Mhm. Also wie gesagt, ich bin so ein bisschen reingeschlittert in die Situation. Ich habe nicht schon immer gesagt, dass ich da Lust drauf hätte, mit meinen Kindern Klassenarbeiten vorzubereiten. Aber jetzt sind wir halt dort und dann machen wir irgendwie noch so ein bisschen das Beste draus.
Ich mag das, wie Marlene ihre Situation reflektiert, weil sie mir voll das Gefühl gibt, es ist okay, wenn ich es anders mache. Das mit dem Privileg ist natürlich richtig. Bei weitem nicht alle Eltern können sich's leisten, sich für ihre Kinder im 80er-Jahre-Vorabendserienstil Zeit zu nehmen. Und übrigens haben Marlene und ihr Mann als Paar einen finanziellen Ausgleich geschaffen. Dafür, dass sie Teilzeit arbeitet und bei den Kindern ist, zahlt er ihr eine private Rente. Manchmal passiert es schon, dass ich solche Mütter wie Marlene sehe und denke, die macht das besser als ich. Die ist die bessere Mama. Wenn ich mich ein bisschen mehr anstrengen würde, dann könnte ich das auch. Jeden Tag kochen, Hausaufgaben begleiten, sowas. Doch ich weiß, nee, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Weg. Und das ist okay so. Und die Bindung zu meinen Töchtern ist trotzdem stark und fest und voller Liebe. Allein wenn ich an meine letzten Gäste hier im Podcast denke, da war so viel dabei. Jasmin, die alles aufgegeben hat, um rund um die Uhr mit ihrem Sohn zusammen zu sein. Katrin, die sich von ihrem Pflegekind so eingeengt fühlt, dass sie entschieden haben gemeinsam, dass ihr Mann die Elternzeit übernimmt. Komalé, dem es wichtig ist, so wenig Fremdbetreuung wie möglich zu brauchen. Oder Alexandra, die dringend versucht, nicht in Mutterrollenklischees zu fallen. Sie alle suchen ihren persönlichen Weg mit ihren Kindern. Sie suchen, wie sich das Elternsein für sie am stimmigsten anfühlt. Nix mit beste Mama, so eine 5-Sterne-Bewertung. Die kann ja gar nicht von außen kommen, sondern immer nur von der eigenen Familie. Eigentlich nur von sich selbst. Ey, und das ist ja eh schon Herausforderung genug, oder? Da vor sich selbst ehrlich zu sein und den eigenen Mix zu finden und dann auch noch umzusetzen. Apropos eigene Herausforderungen. Meine Große mit ihren 8 Jahren lässt uns ganz manchmal und ganz zart ahnen, wie das mal wird mit der Pubertät. Da kommt was auf uns zu, ahne ich. Und nutze die Chance, Marlene drauf anzusprechen. Immerhin hat sie ja 4 Jahre Vorsprung.
Wenn die 12 ist und du sagst auch schon, die Stimmungsschwankungen kommen, es verändert sich was, Pubertät klopft an die Tür. Wie gehst du dieses Thema als Frau an? Ich persönlich finde zum Beispiel das Thema Menstruation was gar nicht so leichtes.
Ja.
Weil, also ich habe mich noch nie darüber gefreut, meine Tage zu bekommen.
Ja.
Und jetzt, wo meine Kinderplanung zum Beispiel abgeschlossen ist, denke ich jeden Monat, geh weg.
Ja, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Es ist, genau.
Ich kann mich mit vielen Pubertätsthemen easy irgendwie anfreunden. Mhm. Und das ist sowas, wo ich so denke, boah, wie vermittle ich das, dass meine Tochter auch nicht ein Gefühl von Knechtung durch Frau sein bekommt. Weißt du, was ich meine? Hast du da eine Idee dazu?
Ich hoffe, dass die Töchtergeneration von uns schon mal mit anderen Rollenvorbildern aufwächst. Ob das jetzt irgendwie in der Popindustrie ist oder Influencer. Das sind ja ganz andere Frauenfiguren als die, die wir vielleicht damals hatten, wo Frauen ja wirklich noch so ein bisschen das schwache Geschlecht, die halt irgendwie dann, hast du deine Tage oder warum bist du so schlecht drauf und solche Dinge. Ja. Ich habe das Gefühl bei diesen Mädchen jetzt, die ich sehe, dass das selbstbewusste junge Mädchen sind, die sich wohlfühlen in dem, was sie sind und auch gegenüber den Jungs sich auch gleichberechtigt fühlen. Aber es ist einfach wichtig, da immer wieder drüber zu sprechen. Ich spreche mit meiner Tochter viel über dieses Größerwerden und Frausein und Körper wird sich verändern und wie finden wir das und wie findest du das und irgendwann wird vielleicht auch deine Periode eintreten. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie Ängste hat. Ich glaube eher, dass da eine Neugierde ist. Aber so eine, ich bin gespannt, was kommt. Mhm. So, das möchte ich positiv bestärken natürlich, indem ich sage, hey, Frau sein, wie cool ist das denn? So, wir haben immer noch einen schlechten Stand in der Welt gegenüber dem Mann, aber wir arbeiten dran. Mhm. Jetzt schon ich und irgendwann auch du und für dich wird es noch mal leichter, als es für mich war, hoffentlich, wenn wir nicht wieder rückständig werden. Das wird schon gut werden für sie.
Also einfach auch so eine Offenheit, ne?
Immer. Ja, wie es dann konkret ist, das wird sich zeigen, aber ich glaube, sie weiß, dass ich da auch da bin und für Fragen offen bin. Aber in dem Alter fängt es ja dann auch an, dass die viel unter Freundinnen ausmachen. Yeah. Und man muss nicht immer alles mit der Mama durchquatschen.
Yeah.
Und das ist einfach wichtig, dass dann da Girl Power entsteht.
Das finde ich total spannend. Da merke ich jetzt, dass du eine 4 Jahre ältere Tochter hast, dass eben irgendwann die Peer Group so übernimmt. Ja. Ja? Und dass du dann, da kannst du 10-mal sagen, zieh keine Ahnung, zerrissenen Jeans an.
Ja, ja.
Wenn alle zerrissene Jeans anhaben, zieht die 12-, 13-Jährige eine zerrissene Jeans an, weil dann zählt nicht mehr Mama, sondern dann zählt eben die Peer Group. Und ich finde es schön, dass das auch was, also wie du richtig sagst, es hat ja auch was Befreiendes, oder?
Ja.
Also geht da auch ein Stück Verantwortung, verabschiedet sich da ein Stück Verantwortung?
Ja, aber das ist, glaube ich, super wichtig, diesen Moment zu entdecken, wo man selber sich als Mutter mal ein bisschen zurückziehen muss und sagen muss, ihr seid jetzt eure Generation.
Ja, genau.
Und ihr macht es vielleicht auch anders, als ich das vor 30 Jahren gemacht habe, was auch genau richtig ist und gut. Ihr macht euer eigenes Ding. Und vielleicht verstehe ich deine Hose nicht oder deine Schuhe oder deine Frisur. Aber ich muss es ja nicht verstehen, wenn ihr euch da einig seid.
Wir reden so viel über deine Tochter, weil ich halt so eine Tochtermama bin. Welche Unterschiede stellst du fest bei deinem Sohn? Ist es anders, Jungsmama zu sein als Mädchenmama? Bist du da einmal Marlene, einmal Helene, dann keine Ahnung?
Ja, es ist ein bisschen anders. Es ist auch für mich teilweise emotional anders, weil mit meiner Tochter identifiziere ich mich natürlich mehr. Also da sehe ich mich ja mehr drinnen. Da denke ich immer, hoffentlich passiert dir das nicht oder wie wird das in deinem Leben laufen. Das vergleiche ich natürlich nicht mit meinem Sohn irgendwie. Und es ist, vielleicht mache ich mir auch ein bisschen weniger Sorgen um ihn, was dann die Pubertät anbelangt. Bei meiner Tochter muss ich mir halt einfach auch diese typischen Frauenprobleme als Sorgen machen oder diese Ängste, die man für Mädchen hat, weil als Mädchen bist du natürlich gefährdeter in unserer Welt, in der patriarchalen Welt, in der Welt, wo Männergewalt herrscht.
Wie gehst du dieses Thema an?
Ja, schwierig. Du willst dem Kind keine Angst machen.
Ja.
Du willst es nicht überfordern, irgendwie inhaltlich mit deinen Ängsten. Ich finde das schwierig. Natürlich immer diese ganzen Sachen mit deinem Körper gehört dir und du entscheidest über deinen Körper. Und auch dieses, ich möchte mein Kind wahnsinnig bestärken in ihrem Körperbild. Das ist ja auch zum Beispiel ein Mädchenthema, ist ja auch viel diese Unsicherheiten dem eigenen Körper gegenüber. Ja. Die Problematiken mit Magersucht, diese ganzen, ich hasse meinen Körper Sachen, die ja bei Frauen deutlich verstärkter sind, dadurch, dass ja unsere Körper viel mehr bewertet werden als die Körper von Jungs und von Männern. Da kann ich auch nur so viel machen, dass ich einfach meinem Kind beibringe, seinen Körper zu akzeptieren und zu respektieren. Ich würde zum Beispiel auch, das ist, finde ich, ein wichtiges Thema, gerade von Müttern gegenüber Töchtern, dass man ihnen das vorlebt. Und dass ich nicht vor meiner Tochter sage, mein Körper ist irgendwie falsch, mein Körper ist irgendwie schlecht, ich bin irgendwie hässlich, ich bin irgendwie dick. Das sollte anders sein und das gefällt mir
nicht. Sich selbst abwerten,
Das ist nicht immer leicht.
Überhaupt nicht.
Natürlich hat man auch immer mal, wo man da sitzt und denkt, und ich werde alt und da sind jetzt plötzlich Falten und solche Dinge. Aber ich achte sehr darauf, dass ich vor meiner Tochter ein positives Körpergefühl wiedergebe.
Und ich bin da voll bei dir. Und manchmal habe ich Angst, dass man in diese toxische Positivität rutscht. Ja. So von wegen, ja, aber du musst auch nicht alles an dir gut finden.
Genau.
Also es ist immer dieses Überkorrigieren von den eigenen.
Ja.
Ich habe mich immer zu dick gefühlt. Ja. Ich habe Schwankungen von 30 Kilo runter rauf gehabt in meinem Leben. Jojo ist mein zweiter Vorname.
Ja.
Und dementsprechend ist es mein absolutes Lebensthema, irgendwie meinen Kindern das Gefühl zu geben, euer Körper ist... Bei mir hat es nicht geklappt.
Ja.
Punkt. Ich versuche genau wie du, das nicht vorzuleben.
Ja.
Und merke aber, dass ich auch in meiner Überkorrektur aufpassen muss, dass nicht dieses alles toll finden müssen sozusagen Einzug hält.
Genau. Aber da sind wir einfach auch beim Thema Gefühle. Und das ist sowas, das Leben kann nicht immer nur super toll sein.
Ja.
Und Mutterschaft kann nicht immer nur super toll sein. Und das eigene Körperbild kann nicht immer nur super toll sein. Und man muss sich zugestehen, sich selber erlauben, Dinge doof zu finden.
Ja.
Ja,
da kommt was auf uns zu.
Da kommt total was auf uns zu. Du hast ganz andere Dinge halt als mit Kleinkindern. Und deswegen sage ich auch immer, es wird nicht leichter, es wird nur anders. Also es ist einfach ein Wandel.
Dieser blöde Satz, oder? Ja. Mit den kleinen Kindern kleine Sorgen, große Kinder große Sorgen.
Finde ich auch Quatsch, weil du hast ja auch mit Kleinkindern große Sorgen, natürlich. Ja. Es sind halt andere Sorgen, es ist ein ganz anderes Ding, Als meine Kinder klein waren und wenn sie sich irgendwie wehgemacht haben. Ich bin so eine, ich will eigentlich immer sofort alles gut machen. Ich will, dass es aufhört, sofort der Schmerz wegnehmen, Und das ist auch ein großes Thema, wo ich mit reifen musste, aushalten können. Mit den Kindern aushalten können.
Ja.
Ihr seid jetzt traurig, ihr habt jetzt Schmerzen, ich kann es nicht, obwohl ich es von Herzen gern möchte, ich kann es nicht nehmen, aber ich kann es mit euch aushalten.
Ja, genau.
Ja, wir müssen halt als Eltern irgendwie eine Basis schaffen, die auf Vertrauen und Liebe fußt. Und auch dieses, und wenn du 56 Jahre alt bist und geschieden wirst, du darfst wieder zu mir kommen. Also das finde ich super wichtig, dass Kinder einfach wissen, ich lasse euch gehen, aber ich gebe euch alles Rüstmittel mit, das ihr braucht für euer Leben.
Ich denke auch manchmal, ein entscheidender Satz ist dieses, ich bin da.
Ja.
Meine Kleine hat neulich ihre Puppe ins Bett gelegt und hat dann gesagt, ich bin da. Ja. Das hat mich berührt. Hab ich gedacht,
natürlich.
Wie schön. Dann habe ich dir diesen Satz offensichtlich schon so oft gesagt, dass, dass er einsinken konnte.
Und das zu sehen, das ist dann wirklich der Punkt, wo man sagt, man bekommt ja so viel zurück. Weil du genau weißt, das habe ich dir halt mal gegeben und irgendwie in dich reingebracht. Diese Gefühle, die du jetzt im Moment an deine Kuscheltiere, aber auch vielleicht an andere Menschen irgendwann weitergibst.
Ach, da erinnert sie mich doch glatt an was, die Marlene. Nämlich daran, nicht immer nur die Ironie in diesem Satz zu sehen, in diesem »Sie geben so viel zurück«. Wenn ihr auch gerade mal wieder mit den Augen gerollt habt, weil die Kleinkindhand in der Frischkäsepackung gelandet ist. Wenn beim Kampf ums Zähneputzen wieder Tränen geflossen sind und bei der Diskussion um die Gamingzeit Türen geknallt haben. Dann atmet doch einmal durch und überlegt, wann war zuletzt so ein Moment, in dem ihr gemerkt habt, nee, ist nicht alles umsonst, was ich hier tue. Und lasst ihn einsinken.
Als du schwanger warst, wolltest du die Fünf-Sterne-Mama werden. Wie würdest du es heute beschreiben? Was willst du sein?
Ich möchte nicht mehr die Fünf-Sterne-Mama sein. Ich möchte nicht mehr die Mama sein, die von außen irgendwelche Preise einheimsen will. Ich möchte, dass meine Kinder mit mir glücklich sind. Ich möchte meinen Kindern ein sicherer Hafen sein. Eine Mama, wo sie auch als Erwachsene zurückdenken, das hat schon immer gut geklappt mit unserer Mama. Da wussten wir schon immer, wo wir hingehören.
Wie viele Sterne gibst du dir für dieses Vorhaben?
Naja, ich bin ehrgeizig.
Hau raus.
Also, wenn man 5 von 5 vergeben kann, möchte ich der allersicherste Hafen sein. Werde ich auch nicht sein. Ich werde auch da Dinge verkacken, aber ich kann es mit einer gewissen Gelassenheit mittlerweile sehen.
4,5?
Mit 4,5 wäre ich doch schon ganz gut dabei, oder?
I stop and wonder how this happened after all.
Danke dir, Marlene.
Es war sehr schön.
Ja, fand ich auch. Vielen Dank.
Gerne.
So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back to the surface.
Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und diese Folge hat Marlene Mengi recherchiert, Ulrike Hagen redigiert und Florian Mayhöfer produziert. Wenn ihr Feedback zur Folge geben möchtet, schaut mal in die Shownotes. Und Marlenes Bücher, die habe ich euch da auch verlinkt. Alles Liebe, eure Katrin. Und wie immer haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch ausgesucht.
Hallo, ich bin Oskar Kehlmann.
Und ich bin Daniel Kehlmann. Wir machen zusammen unseren ersten Podcast.
Kehlmanns Helden, Kafka vs. Hip-Hop. Wir sprechen über Serien, Helden, Bücher und Musik. Zum Beispiel über The Walking Dead und über Mr. Beast.
Oh, wow. Und über das Musical Hamilton und ein Schubert-Lied. Und wir treffen Kafka.
Zum Beispiel in der Kafka-Serie.
Dann ist er noch.
Die hab ich geschrieben.
Die hast du geschrieben?
Ja.
Kafka. Vielleicht der größte Schriftsteller der Welt.
Oh, darunter tun sie es nicht.
Deswegen gibt es auch unseren Podcast.
Und natürlich geht es auch um Kafka im Original. Der ist in diesem Jahr 100 Jahre tot.
Ihre Verwandlung hat mich in Albträume hineingewirkt.
Gregor.
Hört mal rein, ihr findet unseren Podcast Kehlmanns Helden in der ARD Audiothek.